Sorge tragen um andere. Das Wort Seelsorge hat ja immer so einen besonderen Geschmack. Wer ist ein Seelsorger? Wer tut Seelsorge an anderen? Muss man dafür spezialisiert sein? Muss man dafür eine besondere Ausbildung haben? Nein, Seelsorge, das steckt schon in dem Wort, heißt Sorge tragen um die Seele des anderen. Und Sorge tragen um die Seele des anderen, das ist nicht die Aufgabe einiger weniger Spezialisten. Zum Beispiel gibt uns die Bibel den Auftrag, einander zu ermutigen. Einander zu ermutigen. Das heißt, wenn ich merke, der andere braucht ein Wort der Ermutigung, dann bin ich hoffentlich bereit, ihm das zu geben. Die Frage ist, ob ich das überhaupt merke, dass der andere Ermutigung braucht. Oder auch ein Wort der Ermahnung oder wie auch immer. Wir wollen uns heute Morgen ein paar Fragen vornehmen. Wer ist beauftragt zu helfen? Und ich will jetzt mal Seelsorge einfach unter dem Begriff Hilfe sehen. Wer ist beauftragt zu helfen? Wie wird das Helfen beschrieben? Dann wer ist in der Lage zu helfen? Dann wollen wir uns aber auch die Frage stellen, wer braucht denn Hilfe und wie sieht Hilfe praktisch aus? Mal sehen, ob wir die ersten beiden Punkte heute Morgen schaffen und die anderen beiden werden wir dann heute Nachmittag fortführen. Jetzt braucht ihr eure Bibeln. Da sind Verse auf der Seite 1 und diese Verse sagen, wer hilft oder wer helfen soll. Und es werden unterschiedliche Wörter gebraucht, die das Helfen beschreiben. Jemand von euch kann immer mal den Vers laut lesen. Römer 14, 1. Wer liest mal? Einfach lesen, wenn ihr es habt. Liest du den ersten Satz noch einmal? Okay, wer soll helfen? Der stark ist. Wenn da steht, wir sollen die Schwachen annehmen, dann sind die Starken angesprochen. Also hier, die stark sind, sollen die Schwachen annehmen. Und ich möchte noch einmal sagen, es gibt vielleicht Zeiten in unserem Leben, da fühlen wir uns schwach. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, da fühlen wir uns stark. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Situation wir sind. Aber wenn wir stark sind, dann sollen wir uns um die kümmern, die schwach sind. Frage, welches Verb wird hier gebraucht? Wie soll die Hilfe aussehen? Annehmen. Und damit beginnt es schon oft, die Seelsorge. Den anderen annehmen. Fühlen sich Menschen von dir angenommen? Ist doch eine Frage. Und wie zeigst du ihnen, dass du sie annimmst? Fühlen sich Menschen angenommen? Haben wir andere Übersetzungen? Wird da vielleicht ein anderes Wort noch gebraucht anstelle von annehmen? Immer gut, wenn man auch ein bisschen Übersetzungen vergleicht. Was sollen die Starken tun? Nochmal? Aufnehmen. Aufnehmen. Seht ihr? Da wird das Wort ein bisschen anders gebraucht. Den anderen annehmen, den anderen aufnehmen in eure Gemeinschaft. Gerade am Donnerstagabend war ich zu einer Frauenstunde, habe eine junge Frau mitgenommen, die zu einer anderen Gemeinde gehört. Die wollte einfach nur sehen, wie ich eine Frauenstunde gestalte. Und dann sagt sie, es ist so schwer, in meine Gemeinde reinzukommen. Da gibt es so viele Klicken. Und wenn man dann als Neue da reinkommt, man hat weder das Gefühl, dass man angenommen ist, noch dass man aufgenommen wird in diese Klicken. Und das ist schon schlimm, wenn das in Gemeinden so ist. Dass das in der Welt so ist, das wissen wir. Aber leider ist das auch in den Gemeinden oft so. Sie selbst macht Jugendarbeit in der Gemeinde und sie sagt, wenn Jugendliche von außen kommen, die kommen einmal oder zweimal und müssen dann erleben, dass keiner mit ihnen spricht. Sie gehören nicht zu der Clique. Sie kommen einfach nicht wieder, weil sie sich nicht angenommen und aufgenommen fühlen. Aber selbst in Gesprächen spüren Leute, dass du sie annimmst, dass diese Menschen dir wichtig sind. Zumindest für den Augenblick. Wir müssen nicht mit allen Menschen engste Freunde sein. Das geht gar nicht. So viele Emotionen haben wir gar nicht hier frei. So viele Kapazitäten haben wir gar nicht. Aber ich habe eine Freundin in Amerika, die sagte mir mal, immer die Person, mit der ich gerade zusammen ist, ist meine beste Freundin. Das fand ich doch ein erstaunlicher Satz. Das heißt, in diesem Augenblick, wenn Gott diese Person für diesen Augenblick in mein Leben gestellt hat, dann verdient sie meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Konzentration. Dann will ich auch hinhören und nicht so halbherzig mit der reden und immer denken, ach, wie schön wäre es, wenn ich jetzt mit so und so zusammen sein könnte. Sind wir mal ehrlich, das läuft ja ab in unseren Köpfen. Und dieses dem anderen die Aufmerksamkeit schenken, ihn annehmen und aufnehmen. Und also die Starken. In Römer 15, 1 und 14 sind wieder die Starken, das müssen wir jetzt nicht nochmal betonen, gemeint. Aber da werden andere Verben gebraucht, andere Dinge, da wird das Helfen anders beschrieben. Schaut mal, Römer 15, 1, lesen wir mal. Also es sind wieder die Starken angesprochen und in Vers 14 steht, was sie tun sollen, die Starken. Vers 14 noch.
Ich weiß aber selbst, sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, dass ihr euch untereinander ermahnen könnt.
Aha, dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Also auch das untereinander. Nicht die spezialisierten Seelsorger, sondern wir sollen uns untereinander ermahnen. Und ermahnen nicht im Sinne von den anderen fertig machen, aber wenn wir sehen, der andere ist in der Gefahr, einen falschen Weg zu gehen, ihn warnen, ihn ermahnen, ihm helfen, den richtigen Weg zu erkennen, weil wir ihn lieb haben, weil wir ihm helfen wollen. In Vers 1 wird noch ein anderes Wort gebraucht. Also hier in Vers 14 war es das Wort ermahnen. Ist euch aufgefallen, welches Wort in Vers 1 gebraucht ist? Tragen. Manchmal muss man den anderen einfach tragen. Und jede Gemeinde kennt Leute und hat Leute, die muss man tragen. Da kann man nicht erwarten, die kann man nicht unter Druck setzen, die muss man tragen. Entweder sind sie psychisch so belastet, dass sie getragen werden müssen, oder sie sind körperlich so begrenzt, dass sie getragen werden müssen. Aber auch das gehört zur Seelsorge. Dann in Galater 6, Vers 2, also während es in Römer 15, 1 ist, dass wir die Schwachen tragen, ist in Galater 6, Vers 2 von wem die Rede? Wer soll etwas tun? Immer erst die Frage beantworten, wer soll etwas tun? Galater 6, 2. Jeder. Da steht einer die Last des anderen tragen. Und jetzt geht es wieder ums Tragen, aber hier geht es um Lastentragen. Nicht so sehr die Person tragen, die jetzt einfach schwach ist, sondern bestimmte Lasten. Und jeder von uns kommt vielleicht im Leben in Situationen, wo es besondere Lasten gibt. Wie gut, wenn dann andere da sind, die mithelfen, diese Lasten zu tragen. Und wir können uns dem nicht entziehen. Wir können nicht sagen, das ist nicht meine Berufung. Hey, hier steht, einer trage die Last des anderen. Du kannst dich doch nicht entziehen und kannst nicht sagen, ich bin nicht gemeint. Natürlich gibt es Situationen, da bist du nicht dran. Wenn wir gesunde Sorge um uns tragen, dann müssen wir ja auch manchmal Nein sagen können, weil du selbst gerade Lasten hast oder weil dein Terminkalender schon voll ist. Aber grundsätzlich gilt uns dieser Vers, einer trage die Last des anderen. Epheser 4, 16. Auch hier, wer ist hier angesprochen? Wer soll etwas tun? Wer ist aufgefordert, Seelsorger zu sein? Kann auch mal jemand lesen, laut?
Und welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander anhalten, nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Das Wachstum des Leibes vollbringt zur Auferbauung der Welt.
Wer soll hier etwas tun? Jedes Glied. Ne? Der Leib ist hier angesprochen, jedes Glied. Bist du Glied am Leib Jesu? Dann bist du hier angesprochen. Hier ist das Wort in dieser Übersetzung Handreichung tun. Was heißt das denn?
Praktisch
helfen, praktische Hilfe. Wie steht es denn in anderen Übersetzungen? Kann ich mal ein anderes, welches Wort wird da gebraucht? Ja, das ist ein Wort, das mir gut gefällt. Unterstützen. Ein Glied unterstützt das andere. Ist das nicht herrlich? Herrliches Bild für Seelsorge. Und brauche ich eine besondere Ausbildung, um mich unterstützend neben eine andere Person zu stellen? Natürlich gibt es auch mal besondere Situationen, wo ein Spezialist gefordert ist. Das weiß ich auch. Aber grundsätzlich, wenn wir das wahrnehmen würden in unseren Gemeinden, was hier gesteht, einander helfen, die Lasten zu tragen, sich gegenseitig unterstützen, einander ermahnen oder auch einander ermutigen. Wir brauchten viel weniger Spezialisten. Wenn wir einfach nur das praktizieren könnten in unseren Gemeinden. Und dann besonders gut gefällt mir Hebräer 10, 24 und 25. Wer liest? Da sind jetzt gleich mehrere Dinge genannt. Wer ist angesprochen? Jeder. Ne? Lasst uns, nicht lasst die Ältesten oder lasst die Verantwortlichen in der Gemeinde, sondern lasst uns. Und dann sind drei Dinge erwähnt. Was wollen wir tun? Aneinander, miteinander. Da fängt es schon an, aufeinander Acht haben. Sehen wir den anderen noch? Oder sind wir so mit uns selbst beschäftigt, drehen wir uns so sehr um uns selbst, dass wir den anderen gar nicht mehr sehen? Kriege ich das noch mit, wenn bei einem anderen bei bestimmten Themen plötzlich Tränen in den Augen sind? Kriege ich das noch mit, wenn einer traurig in die Gemeinde kommt? Kriege ich das noch mit, wenn einer Last trägt? Oder sehe ich das gar nicht mehr? Hab Acht aufeinander, nicht wie so ein Wächter. Ich muss mal gucken, wer hier wieder einen Fehler macht. Und dann, ne? Es gibt ja so Wächter in der Gemeinde, also, naja, über die rede ich jetzt nicht, sondern auf dieses liebevolle Acht haben aufeinander im Sinne von, wie geht es denn meiner Schwester wirklich? Gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Gibt es irgendetwas, womit ich ihr begegnen kann? Also Acht haben aufeinander, was noch? Bitte? Zu anspornen. Das finde ich auch so schön, anspornen zur Liebe. Und da steht nicht, ihnen Liebe befehlen, sondern lasst uns sich gegenseitig reizen. Da steht nicht, mach du mal, sondern komm, wir machen mal, wir packen an. Sich gegenseitig anspornen. Und dann kommt noch das schöne Wort. In der Übersetzung war es jedenfalls, bitte. Ermuntern, ermutigen. Das ist wirklich dran. Auch ermahnen, ja. Und das ist ja das Erstaunliche, dass im Urtext, im griechischen Wort, ermutigen und ermahnen fast das gleiche Wort ist. Und darum wird es in manchen Übersetzungen mit ermutigen. Wer hat denn da ermutigt? Also du hast ermuntern gelesen. Wer hat denn an der Stelle ermahnen stehen? Ja, seht ihr? Das ist je nachdem, welche Übersetzung wir haben. Und beide Übersetzungen sind richtig. Denn wenn eine Ermahnung in Liebe geschieht, ist auch eine Ermahnung eine Ermunterung. Eine Ermunterung, es besser zu machen. Eine Ermunterung, den Weg zu ändern. Also, das halten wir jetzt mal fest. Sorge tragen um den anderen. Du kannst dich dem nicht entziehen. Wenn du ein Gotteskind bist, dann ist es deine Verantwortung, Sorge zu tragen um den anderen. Aber dennoch wird die Frage gestellt, wer ist in der Lage zu helfen? Ich habe euch wieder einige Antworten gegeben und einige müsst ihr selbst finden. Und das macht ihr gleich wieder in diesen Tisch rein. Also die erste Antwort ist, Frauen, die Antworten geben können aus der Schrift. Das habt ihr da auch stehen, ne? Aus der Schrift, aus der eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung anderer. Je besser man seine Bibel kennt, desto besser kann man natürlich in bestimmten Situationen auch eine Antwort geben. Und wir sollten schon biblische Antworten geben. Das muss nicht immer ein Bibelvers sein. Aber das, was wir sagen, muss geistlich fundiert sein. Das muss biblisch standhalten können. Das muss mit Gottes Absichten übereinstimmen können. Sonst sind wir schlechte Ratgeber. Also wir sollten die Bibel kennen. Und wenn wir aus eigener Erfahrung etwas weitergeben, ist das natürlich auch eine Hilfe. Aber die muss nicht immer da sein. ich habe vielleicht nie Krebs gehabt. Also mir sagt man immer, ja, du kannst gut mit Krebskranken reden, du hast das selbst erfahren. Aber ich muss es nicht selbst erfahren haben, um einer krebskranken Frau auch ein tröstliches Wort zu sagen. Ne, also darum steht die auch aus der Erfahrung anderer. Oder ich werde manchmal gefragt im Blick auf Erziehung. Ja, wie viel Ahnung habe ich denn? Ich habe meine Bibelschüler erzogen. Nicht immer, wie die das wollten, aber es ist schon so, dass ich ja keine eigenen Kinder gehabt habe. Oder wenn ich im Blick auf Eheprobleme werde ich manchmal angesprochen und ich denke, wieso fragen die mich denn? Ne? Bin ja nicht kompetent und nicht die richtige Person. Und trotzdem, erstens habe ich in meinem inzwischen sehr langen Leben viele Erfahrungen gemacht mit Ehen, die funktionieren und auch Ehen, die nicht funktionieren. Und ich kenne die biblischen Prinzipien, was Gott sagt zur Ehe. Ich kann natürlich auch weitergeben etwas. Aber es ist immer gut, auch aus eigener Erfahrung reden zu können, damit man nicht dasteht wie ein Blinder, ne, der die Farben selbst nicht sehen kann. Wenn ein Blinder die Farbe grün beschreiben soll, wird die Sache ein bisschen schwierig. Kann er nicht. So, also Frauen, die Antworten geben können. Dann Frauen, die eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen, die feinfühlig genug sind, um andere nicht zu überfordern, um andere nicht unter Druck zu setzen. Und da denkt ihr vielleicht, ja, diese Menschenkenntnis habe ich nicht. Wisst ihr, im Bereich der Menschenkenntnis wachsen wir alle. Und je mehr du dich mit Menschen beschäftigst, desto größer wird auch deine Menschenkenntnis. Die kann man nicht anstudieren, sondern die lernt man wirklich in dem Maße, wie man Menschen begleitet. Und das ist schon erstaunlich, dass man da feinfühlig genug sein muss. Und wenn ich nochmal an meine Bibelschüler denke, da kommen zwei Schülerinnen mit dem gleichen Problem. Die eine schicke ich ins Bett und der anderen gebe ich einen Tritt. Nicht, weil mir die eine sympathisch ist und die andere unsympathisch, sondern weil das zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten sind. Die eine, da merke ich einfach, die bemüht sich wirklich, aber die ist so am Ende. Der tue ich wohl, wenn ich sie einfach einen Tag ins Bett schicke. Und die andere, die sucht immer nur ihren eigenen Vorteil, die braucht einen Tritt. Und das immer zu wissen, und da habe ich bestimmt Fehler gemacht, Leute. Das ist, bin ich überzeugt, dass ich Fehler gemacht habe. Aber es ist dann auch wichtig, dass wir nicht so ein Schema haben und bei diesem Problem ist das die Antwort. Nein, du guckst dir die Person an, die Situation an und dann sprichst du hinein in diese Situation. Dann Frauen, die Jesus im Mittelpunkt haben, damit er sie leiten kann. Und das ist vielleicht die wichtigste Antwort überhaupt. Wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben unseres Lebens, wenn wir zu seiner Ehre leben wollen, wenn wir das weitergeben wollen, was ihm gefällt, dann dürfen wir auch erwarten, dass er uns leitet in dem, was wir für den anderen tun. Und jetzt müsst ihr wieder selber arbeiten. Frauen, die nach den Prinzipien von Römer 12, 1 bis 10 leben wollen. Also diese Tischreihe hier wieder, diese. Ihr guckt euch Römer 12, 1 bis 10 an und schaut mal, welche Prinzipien da genannt werden, die im Bereich der Seelsorge angewandt werden können. Okay? Es geht jetzt also nicht um alle Einzelheiten in diesen Versen, sondern welches Prinzip hat mit Seelsorge zu tun. Ihr geht auf zu diesem nächsten dicken Punkt. Da steht Frauen, die wissen, dass Worte eine große Macht haben. Habt ihr es gefunden? Okay. Ne? Und dann, was sagen die folgenden Verse über die Auswirkung unserer Worte im Alltag? Und dann müsst ihr aber noch weitermachen, da geht es dann noch mal um ein paar Verse. Oh, wir teilen euch mal ein vielleicht. Ne, macht's ruhig alle. Ihr seid. Aha. Und ihr seid beim nächsten Punkt, habt ihr den? Da geht es ums Leid. Frauen, die sich mit dem Thema Leid auseinandergesetzt haben. Ich muss mal gucken auf meinem gelben Blatt. Was ihr bis jetzt nicht herausgefunden habt, das werdet ihr dann hören und könnt nachtragen. Wir werden jetzt noch das herausfinden, was die Gruppe über Römer 12 herausgefunden hat und den anderen Austausch, wie gesagt, dann nach dem Mittagessen, wenn wir um 2 weitermachen, werden wir dann darüber reden. Wer ist in der Lage zu helfen? Frauen, die nach den Prinzipien von Römer 12, ihr könnt euch vielleicht dort noch die Verse 1 bis 10 dazu schreiben. Da steht nur Römer 12 bei euch in den Notizen, Römer 12, 1 bis 10. Dann in Vers 1, welches erste Prinzip habt ihr gefunden? Hingabe ist da das Wort. Da heißt es ja, dass wir unsere Leiber geben sollen als lebendiges Opfer. Dienen liegt nicht in unserer Natur. Für andere da sein liegt nicht in unserer Natur. Wir sind von Natur aus zu egoistisch. Aber wenn wir Gott hingegeben leben, dann können wir auch für andere da sein. Von daher ist die Hingabe an Gott ein Grundprinzip, das nötig ist, wenn wir Sorge tragen wollen um andere. In Vers 2, was habt ihr da als Prinzip?
Umgestaltet.
Wir müssen umgestaltet werden, wenn wir von Gott gebraucht werden wollen. Ist sehr gut herausgefunden. Ein zweites Prinzip, hat jemand anderes aus Vers 2? Aha, sehr gut. Damit wir prüfen können, was Gottes vollkommener Wille ist. Und das ist so wichtig, dass wir, wenn wir anderen raten wollen, uns auch fragen, was ist denn Gottes Wille? Nicht nur, was finde ich gut in dieser Situation oder wie würde ich raten in dieser Situation, sondern was ist Gottes Wille in dieser Situation? Also Gottes sich umgestalten lassen, sehr gut, und Gottes Willen erkennen. Darum geht es in Vers 2. Dann in Vers 3, was ist da das Prinzip? Was habt ihr, ihr schweigsamen Leute? Ihr habt ja was auf euren Zetteln stehen. Gebt uns doch mal weiter.
Bescheidenheit.
Bescheidenheit.
Maßstab der Glaube.
Lest doch mal, liest mal den Vers, damit die anderen ihn hören. Vers 3. Das mit dem Glauben ist da richtig. Aber auch, was ihr gesagt habt, war Bescheidenheit das Wort, das ihr gebraucht habt. Wenn da steht, ein jeder soll nicht höher von sich denken, als sich's gebührt zu denken, was sagt uns die Bibel dann? Ja, aber dieser Vers wird oft falsch verstanden, weil wir Demut verwechseln mit sich kleiner machen, als wir sind. Aber wisst ihr, wenn wir in Gottes Augen so wertvolle Geschöpfe sind, dann bringen wir ihm keine Ehre, wenn wir uns kleiner machen, als wir sind. Wir sollen nicht höher von uns halten, als sich's gebührt zu halten, aber wir sollen auch stehen zu unseren Gaben und zu dem, was Gott aus uns gemacht hat. Ich habe für mich als Prinzip hingeschrieben, realistische Selbsteinschätzung. Ne? Ja, wir dürfen sagen, Gott hat mir Gaben gegeben. Und das wird dann ja in den Versen 4 bis 8 nochmal ganz deutlich. Was ist da das Prinzip in den Versen 4 bis 8? Genau, sich entsprechend der Gaben einsetzen. Gar nicht versuchen, Dinge zu tun, für die Gott uns nicht gemacht hat. Er hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Und gerade wenn wir dann noch darüber sprechen, wie sieht Hilfe praktisch aus, da kann einer gut backen und kann dem anderen helfen, indem er ihnen einen Kuchen bringt. Und ein anderer kann vielleicht gut zuhören und ist eine Hilfe dadurch, dass er sich Zeit nimmt und zuhört. Ist das nicht schön, dass wir so unterschiedlich sind? Und dass nicht jeder alles können muss, das finde ich so befreiend, dass wir unterschiedliche Gaben haben und die auch einbringen dürfen. Und dann haben wir noch die Verse 9 und 10. Was habt ihr da noch als Prinzip? Wir sind wieder bei euch. Ja, einander aufrichtig lieben. Hier geht es um praktizierte Liebe. Und wisst ihr, Seelsorge ist in erster Linie eine Sache der Liebe und nicht eine Sache der Methode. Und darum, Menschen können noch so gut ausgebildet sein, wenn sie nicht lieben. Dann ist das, was Paulus sagt in 1. Korinther 13, und selbst wenn ich mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, dann wäre das alles nichts. Also Seelsorge hat zu tun mit Liebe, und darum waren die Verse, die wir vorhin gelesen haben, einander annehmen, einander aufnehmen, einander tragen. Das ist Seelsorge, für den anderen da sein. An dieser Stelle machen wir Schluss für heute Morgen. Wir tauschen dann heute Mittag aus, was hier die zweite und dritte Gruppe. Ah, fangt nicht alle an zu reden, wenn ich das Wort gesagt habe. Ich bin noch nicht fertig. Wie in meinen Schulklassen. Ich will nämlich noch auf den Büchertisch hinweisen, damit ihr die Pause gut nutzt, um an diesen Büchertisch zu gehen. Hier ist ein Buch, das heißt, ich geb auf mich acht. Prüft alles und das Beste behaltet. Ich würde nicht jeden Satz in diesem Buch unterschreiben, aber 95% oder 98% dieses Buches finde ich richtig gut. Es ist ein Buch, das ich auf Englisch gelesen habe, und im Englischen heißt das Buch I Quit. Ich gebe auf. Und eine Pastorenfrau ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, I quit. Ich höre auf, in deine Gemeinde zu gehen. Ich will nichts mehr sehen und hören von Gemeinde. Ich habe genug. Weil sie gemerkt hat, sie hat versucht, als gute Pastorenfrau es allen recht zu machen, und ihre eigene Seele ist dabei auf der Strecke geblieben. Und dann hat sie gesagt, ich gebe auf. Und das hat natürlich erstmal alles durcheinander gebracht, und der Mann wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht, bis er dann einstieg in das, was seine Frau durchmachte. Und die beiden haben einen Neuanfang gemacht, auch ihr Leben neu geordnet, stehen weiterhin im Dienst und können heute als Ehepaar einen fantastischen Dienst tun. Und die Kapitel in diesem Buch, auch wenn es jetzt von einem Pastoren-Ehepaar ist, heißt immer Schluss mit, was denken die anderen von mir? Wie oft lassen wir uns leiden davon, was denken die anderen von mir? Schluss mit Lügen. Wir lügen so oft. Wir belügen uns selbst, wir belügen andere. Wir sind einfach nicht wahrhaftig. Schluss mit falscher Selbstverleugnung. Schluss mit der Verdrängung von Wut, Traurigkeit und Angst. Ein Christ darf ja keine Angst haben. Ein Christ darf sich nicht ärgern. Ein Christ darf nicht wütend sein. Also ich bin manchmal richtig wütend. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ne? Also sie sagt, Schluss mit der Verdrängung. Schluss mit Schuldzuweisungen. Schluss mit Überengagement. Schluss mit falschem Denken. Und Schluss mit einem fremdbestimmten Leben. Sie beschreibt, wie sie nur noch das getan haben, was sie getan hat, was die Gemeindeglieder von ihr wollten. Dass sie selbst gar nicht mehr entscheiden konnte, ob sie zu einer bestimmten Veranstaltung geht oder nicht. Und es ist super gut geschrieben, wie sie das dann auch geistlich belegt und wie sie als Ehepaar dann einen Neuanfang gemacht haben. Und sie hat gesagt, ich konnte die Menschen auch nicht mehr lieben. Wir haben ja eben gesagt, das Grundprinzip ist Liebe. Man hat das getan, weil man es von ihr erwartet wurde. Und innerlich hat sie gedacht, ich möchte die am liebsten alle auf den Mond schießen. Also da war nichts von Liebe. Und Gott hat ganz neu Liebe in ihr Herz gelegt. Also ich kann das Buch von Herzen empfehlen. Ich gebe auf mich acht. Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und Nein sagen lernen. Dann das andere von der Kunst. Also das kostet 14,99 €. Dies kostet nichts. 19,95 €. Ist ein sehr teures Buch. Schenkt es euren Männern zum Geburtstag, dann könnt ihr es dann auch lesen. Dann habt ihr gleich ein Geschenk, weil das ist schon teuer, nicht? Aber von der Kunst, sich selbst zu führen. Und er sagt eben auch, wenn wir nicht gelernt haben, uns selbst zu führen oder auf uns Acht zu geben, dann können wir auch nicht in das Leben anderer investieren. Und hier steht, zu diesem gib selbst auf dich Acht, ne, lautet ein Rat von Paulus, einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Bibel, eine faszinierende Perspektive. Als von Gott ermächtigter, beschenkter Mensch kann und soll ich mich selbst führen. Und dieses Buch zeigt, wie dies in Alltag, Beruf und Familie gelingen kann und welche vier Bereiche dazugehören. Bereiche sind Selbstverantwortung, Gott gibt mir Gestaltungsfreiraum, Selbsterklärung, ich bin wertvoll und begabt, Selbstfürsorge, ich lebe aus den Kraftquellen des Glaubens und guter Beziehungen, und Selbststeuerung, ich mache das Beste aus Beruf, Familie, Umständen und Beziehungen. Sehr praktisch, sehr gut das Buch. Also wenn ihr ein richtig gutes Buch für eure Männer braucht, das ist sicher ein tolles Geschenk, aber auch für uns selbst, für uns Frauen. Es ist nicht ein Buch für Männer geschrieben, sondern für Christen. Und das andere, was ich empfehlen möchte, habe ich vorhin schon erwähnt, das von von Gottes leidenschaftlicher Liebe, Brennan Manning, die unbändige Liebe Gottes. Also geht zum Büchertisch, da sind andere tolle Bücher von Max Lucado und. Nutzt die Pause, und jetzt wünsche ich allen eine gesegnete Mittagszeit. Und Conny, hast du noch was Organisatorisches? Wahrscheinlich, ne?
Genau, um halb gibt es dann Essen, weil wir haben ja gelernt, gelernt, nicht nur für die Seele und für den Geist was zu tun, sondern auch für unseren Körper, und da dürfen wir dann uns stärken. Vorhin sind diese Gläser auf dem Tisch hier durch die Reihen gegangen zum Teil, oder sie stehen noch auf den Tischen, die würden wir jetzt einsammeln, also das heißt, wer da noch was reintun will, der darf das gerne tun, und ansonsten räumen wir das dann weg. Und ich würde alle bitten, die jetzt Tassen auf den Tischen haben, dass man die einfach da hinten auf so ein weißes Tablett stellt, damit ihr nachher Platz habt für euer Mittagessen. Genau, um 14 Uhr geht's weiter mit dem nächsten Thema. Genau, und ich würde, oder weiter mit unserem Thema, nicht mit dem nächsten, mit unserem Thema, da machen wir dann weiter. Und ich würde jetzt einfach auch noch danken wollen für das Essen, weil ich denke, wenn wir uns dann mal von Stühlen erhoben haben, dann ist jeder im Schwätzen.